Der Titel dieser Predigt ist die Vaterliebe Gottes. Ich darf wirklich sagen, ich hatte keine Ahnung, was wir heute die Kinder singen oder tun würden, aber ich fühle das als ausgesprochene Vorbereitung für den Inhalt dieser Predigt, weil sie wussten auch nicht, worüber ich predigen würde heute. Es ging viel um Vaterliebe, um Vaterschaft, um Vaterhaus und so passt das doch sehr gut hinein. Vaterschaft in Deutschland ist ein heißes Thema, vielleicht eines der heißesten überhaupt. Auf den beiden Weltkriegen blieben die Väter unserer Nation auf den Schlachtfeldern zurück oder sie kehrten als gebrochene Männer nach Hause. Die Nachkriegsgeneration wächst auf, ohne zu wissen, was ein Vater eigentlich ist oder sein soll. Dann haben wir die 68er-Generation, die ihre eigenen Schlüsse aus diesem Ganzen zieht und einfach Autorität ablehnt, antiautoritäre Erziehung und vieles andere ist geboren worden in dieser Zeit. Heute wissen wir, dass jedes dritte Kind alleine bei seiner Mutter erzogen wird und aufwächst. Die meisten anderen Kinder vermissen, obwohl ihr männlicher Erzeuger anwesend ist, die wichtigsten Merkmale eines guten Vaters. Zeit, Bestätigung, Liebe, Annahme, Förderung. Also eigentlich all die Dinge, die aus uns Menschen machen, die sich wertvoll fühlen und die sich geliebt wissen. Und die Folgen aus dieser Entwicklung, die meisten unserer Kinder werden durch die Medien erzogen. Lieben Fernsehen, Kino, Spielen, Zeitschriften, Videospiele und natürlich auch der Computer eine immer entscheidendere Rolle. Wir reden von 3 bis 4 Stunden durchschnittlichem Fernsehkonsum pro Tag pro deutschem Bundesbürger. Das sind die ganz, ganz Kleinen, genauso mit drin wie die ganz, ganz Alten. Gewalt nimmt immer mehr zu, auch da gibt es einschlägige Studien, die das belegen. Und Autorität wird immer mehr abgelehnt. Es ist häufig eigentlich nicht viel mehr noch als ein Zielpunkt für Kritik. Ja, wenn jemand in Autorität steht, sei es der Chef, sei es der Politiker X, dann ist erstmal das eine Zielscheibe, wo man wunderbar all seinen Frust und seine Kritik drauf abschießt. Das ist heute in vielen Teilen unseres Landes Standard. Es ist nichts Besonderes, ihr werdet wissen, wovon ich rede. Ich möchte es uns nur nochmal vor Augen führen, weil das ist nicht normal, die Norm, die wir aus dem Wort Gottes sehen über Vaterschaft. Echte Vaterschaft in Deutschland ist so selten geworden, dass sie vor allem für Nichtchristen häufig nicht mehr zu sein scheint als eine alte Sage. Ja, Vaterschaft, ja, Kinder machen ist nicht schwer. Vater sein zugegen sehr. Doch kommen Menschen in die Nähe eines echten Vaters, dann verändert es deren Leben oft nachhaltig. Nur die Chance in unserem Land, einen echten Vater zu finden, ist ähnlich groß wie der Hauptgewinn in einer Lotterie. Ich könnte jetzt rundfragen, wer von uns hier kennt echte Vaterschaft? Wirklich qualitativ echt, nicht Vater haben. Vater haben ist nicht ungewöhnlich. Das haben wir alle in irgendeiner Form. Ich möchte euch heute teilhaben lassen an ein paar kurzen Filmszenen aus diesem Film. Vielleicht hat ihn jemand gesehen, er lief vor wenigen Monaten im Kino nebenan. Die Kinder des Monsieur Mathieu. Und sie handeln eigentlich darum, wie ein arbeitsloser Pedell, ein Musiklehrer, ein Erzieher in eine Jugenderziehungsanstalt in Frankreich wenige Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs kommt und dort seinen Posten antritt. Eine Anstalt, die ganz anders geführt wird als eben von einem guten Vater. Sie wird von einem drakonischen Herrscher geführt, von einem Diktator, von all dem eigentlich, was Vaterschaft entgegensteht. Und ich habe so einen Jungen rausgesucht aus dieser Geschichte, den wir uns in 3 Filmausschnitten im Lauf dieser Predigt hier anschauen werden. Und den ersten, den gucken wir uns jetzt an. Das ist er nicht. Muss ich nochmal? Ich habe doch eben schon mal gedrückt. Ich drücke nochmal. Ja, hier sind wir. Okay, den Ton nicht. Bitte den Ton, bevor ihr anschaltet. Ja, und los geht's.
War ich auf das Schlimmste gefasst. Es war ein Erziehungsort. Kinder aus schwierigen Verhältnissen. So hieß es zumindest in der Zeitungsanzeige. Von Gekau. Am Grunde des Teichs. Selbst dieser Name schien für mich ausgesucht worden zu sein. Geil? Ganz allein? Was tust du hier?
Nein, ganz allein. Himmelfahrt auf den Samstag.
Warum?
Da kommt mein Papa mich abholen.
Gut, aber Samstag ist doch der nicht.
Mein Name ist Clément Mathieu, der neue Aufseher.
Ist das etwa Ihre erste Stelle als Pedell?
Naja, ich habe schon an der Privatschule unterrichtet.
In welchem Fach?
Musik?
Ah, dann werden Sie es nicht verstehen mit Rachel. Hm? Das ist der Direktor. Der spielte früher mal Trompete.
Ach ja?
Das sind seine Töchter übrigens. Er wohnt nämlich da.
Des Scheiterns auf allen Gebieten reich auf das Schild.
Dankeschön. Dieser kleine Junge steht da jeden Tag an dem Tor und wartet auf seinen Vater, weil er ja samstags kommt, um ihn abzuholen. Der kleine Junge weiß nicht, dass er ein Waise ist und dass sein Vater längst tot ist. Jeder von uns wünscht sich Vaterschaft. Wir wünschen uns Liebe, wir wünschen uns Bestätigung, Annahme, weise Führung, Beratung, die von Herzen kommt und die sich für uns interessiert und nicht für andere Zwecke und Ziele. Seinen Trost und Gemeinschaft mit Vater. Doch wie viele von uns haben das erlebt? Ich habe herausgefunden, dass die Welt voll ist von kleinen Pepinos, die an den Toren ihres Lebens stehen und verzweifelt Ausschau halten nach dem einen, der sie um ihrer selbst willen lieb hat. Da sind schwerreiche Firmenchefs auf der einen Seite und genauso die alleinerziehende Mutter, die nicht weiß, wo sie die Lebensmittel für die nächste Woche herbekommen soll. Alle vereint durch diese Sehnsucht. Und ich glaube, dass Gott diese Sehnsucht in unsere Herzen gepflanzt hat. Diese Sehnsucht nach ihm. Nach ihm, nach dem Vater. Die Bibel sagt, nachdem alle Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt ist. Und so sehr Menschen sie mit den Medien, mit Genusssucht und mit vielem anderen zu betäuben suchen, so bleibt diese Sehnsucht nach Vaterschaft bis zum letzten Atemzug. Das Geschöpf will zurück zum Schöpfer. Das Geschöpf will nach Hause. Das Kind sucht sein Vaterhaus, wo wir heute das Lied gesungen haben. Was alles dort ist, wie groß und wie wunderschön es ist und dass es für alle Platz hat. Und jetzt schauen wir uns den zweiten Abschnitt an. Bitte film ab.
Pepino, ist ein Waisenkind. Seine Eltern starben während der Besatzung.
Unter welchen Umständen?
Das weiß ich nicht. Das Problem ist, der Junge meint immer noch, am Samstag holt ihn sein Vater hier ab. Aber jeden Samstag keiner da. Also sagen wir ihm nächsten Samstag erst und so weiter.
Wäre es nicht einfacher, ihm die Wahrheit zu sagen?
100 Mal haben wir ihm gesagt, dein Vater starb am selben Tag wie deine Mutter. Nichts zu machen. Darum lassen wir ihn jetzt am Tor stehen. Wenn es ihm Spaß macht. Ruhe! Haben Sie gesehen? Aktion, Reaktion.
Was heißt das?
Aktion, Reaktion.
Aktion, Reaktion. Das ist die Art, wie dieser Junge groß wird. Und auf gewisse Art und Weise auch die, wie manch einer von uns groß geworden ist. Das Wichtigste hierbei ist mir die Lüge, mit der dieser Junge lebt. Er kann nicht begreifen, dass sein Vater tot ist. Und tief in sich drin glaubt er es einfach nicht. Er kann es nicht akzeptieren. Die Lügen, die wir hier hören, sind gar nicht so viel anders als die, die der kleine Pepino zu hören bekommt. Nächsten Samstag, ja. Die Lügen, die wir hören, sind zum Beispiel, Gott existiert nicht. Die hören wir teils schon in unserer Kindheit, je nachdem, wie unsere Eltern mit Gott gegangen sind. Haben wir gehört, ja, Gott, das ist nur was für Schwache, das ist eine Krücke, Opium fürs Volk. Oder Gott interessiert sich nicht für dich, auch für dich doch nicht. Ja, für den vielleicht, das ist ein toller Mensch, aber für dich. Oder du selbst bist Gott. Wie schrieb Friedrich Nietzsche? Wenn es wahrlich einen Gott gäbe, wie hielt ich es dann aus, selbst keiner zu sein? Das ist tief in unserer Volksseele drin. Hat auch mit unserem Humanismus zu tun, den wir gelernt haben von klein auf. Der Mensch ist im Mittelpunkt. Gott, wenn überhaupt, am Rand. Oder eben die Lüge, bleib einfach stehen, wo du bist. Morgen kommt er bestimmt. Auch das ist eine Lüge. Die lange Bank ist das Lieblingsmöbelstück des Teufels. Schieb Dinge nur weiter weg, die wichtig wären. Lebe jetzt, sei jetzt fit, nimm alles mit, was du kriegen kannst. Gott, da kannst du dich noch drum kümmern, wenn deine Schläfen mal graut sind oder du keine Haare mehr hast. Diese Lüge ist eine der gefährlichsten überhaupt. Denn wer weiß, ob wir überhaupt graue Haare bekommen in diesem Leben? Wer sagt uns, wie alt wir tatsächlich werden? Ich glaube, Gott hat seinen Schritt auf sie, auf mich hin längst getan. Er erwartet nun, dass wir kommen. Ich möchte jetzt eine Bibelstelle vorlesen, die uns sicherlich bekannt ist. Aus Lukas 15, die Verse 11 und die Verse bis 24. Jesus sagte, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab ihm. Als er aber in sich ging, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen, mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, seinen Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot. Er ist wieder lebendig geworden, er war verloren und er ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Wissen Sie, darum meine ich, dass Gott seine ersten Schritte auf uns längst getan hat. Was ist mit unseren Schritten? Der Sohn geht hier drei ganz wichtige Schritte. Der erste Schritt ist, er erneuert sein Denken. Er erkennt den wahren Zustand seiner eigenen Situation, seines Lebens. Er lässt sich nicht länger betäuben. Die hatten noch kein Fernsehen damals, aber die hatten auch ihre Möglichkeiten, sich abzulenken. Sich mit Genusssucht und Ähnlichem zu beschäftigen, sodass um Gottes Willen nicht wirklich tiefe Gedanken kommen oder gar eine Erkenntnis von meinem eigenen Zustand. Der blinde Fleck ist keine Erfindung der neuen Medien, den gab es schon immer. Aber herauszufinden, was ist mein blinder Fleck? Er erinnerte sich, es wurde ihm klar, ich habe einen Vater. Da ist jemand, zu dem kann ich gehen. Er erinnerte sich an den Reichtum seines Vaters. Er wusste, dass er alles hatte, was er brauchte. Und dann traf er eine Entscheidung, der zweite Schritt auf den Vater zu. Er kehrt um. Umkehr, Neues Testament sagt oft Buße dazu, ein altes Wort mit tiefem Inhalt. Eine Umkehr heißt, ich verändere meine Richtung. Noch nicht meinen Standort, ich stehe immer noch auf demselben Quadratmeter. Aber ich habe meine Richtung verändert. Ich habe mich von dem abgewandt und auf das zugewandt. Und mein nächster Schritt wird mich in diese Richtung führen und nicht länger in die, wo ich vorher stand. Das tat er. Er kehrte um. Er hat die Wahrheit eingesehen in dieser Lebenssituation und hat die Entscheidung getroffen, wieder auf den richtigen Weg zurückzukehren. Und dann macht er noch etwas Drittes. Er bekennt seine Schuld. Ein anderes Wort für Schuld, was das Neue Testament oft gebraucht, ist Sünde. Sünde meint, das Ziel zu verfehlen. Das kommt aus der Bogenschützensprache eigentlich. Man zieht einen Bogen auf und man zielt und schießt und der Pfeil geht daneben. Die Griechen haben dann gesagt, das ist Sünde. Da kommt der Begriff her. Zielverfehlung. Die Frage ist doch, wo ist unser Lebensziel hin ausgerichtet? Warum sind wir hier? Diese alte, wichtige und wichtigste aller Fragen. Unser Lebenspfeil, ist er auf dem Weg ins Ziel oder ist er geradewegs auf dem Weg daran vorbei zu gehen? Unser Lebensziel ist ja nicht irgendein Ziel, sondern es ist das Kernziel unseres Lebens, unseres Seins. Warum sind wir hier? Warum leben wir? Warum atmen wir? Warum können wir denken? Warum hat Gott gesagt, ihr müsst eine Entscheidung für mich treffen? Das alleine verändert euer Leben. Also er bekennt seine Sünden aufgrund eines zerbrochenen Herzens und dem Einsehen des sündhaften Zustands. Manchmal müssen wir zu Gott gehen und müssen sagen, hilf mir, Herr, zerbrich mein Herz, dass ich überhaupt erkenne, was hier noch abläuft. Manchmal sind unsere Herzen schon so verhärtet gegenüber Gott, dass wir gar nicht mehr hören können, was er eigentlich will. In solchen Gottesdiensten passieren manchmal Wunder, dass Leute, die in ihrem Leben noch nie Gott wahrgenommen haben, in der Predigt, in der Musik, egal, in irgendeinem Zeitpunkt, eine persönliche Ansprache Gottes in ihrem Herzen erleben. Etwas, was niemand machen kann. Etwas, was von Gott her übernatürlich geschieht. Ich glaube, das ist in diesem verlorenen Sohn auch geschehen. Er hat dieses Moment gehabt, diese Gnadenzeit. Nicht jeder geht damit weise um. Manche gehen dann und machen weiter wie vorher. Andere denken nach und treffen Entscheidungen, die ihr Leben verändern. Ich möchte jetzt mit euch den dritten und letzten Abschnitt des Filmes schauen.
Bis ans Ende seines Lebens, ohne sich je um eine Anerkennung seiner Werke bemühen. Alles, was er komponierte, behielt er für sich. Für sich? Nein, nicht nur für sich.
Warten Sie einen Moment. Fällt dir ein?
Können Sie mich mitnehmen, Monsieur?
Aber das ist unmöglich, verstehst du? Bis fort zurück, sonst wirst du noch bestraft.
Bitte, Monsieur.
Ich muss jetzt weiter.
Ja, ich komm schon. Dazu habe ich kein Recht. Ich darf dich nicht mitnehmen. Also geh wieder zurück. Los, geh. Du sollst gehen.
Der Tag, an dem Mathieu entlassen wurde, war ein Samstag.
Pepino hatte Glück. Als dieser Musiklehrer gekündigt wurde, weil er mit den Erziehungsmethoden nicht mit konnte und nicht mit wollte. Da erkannte er seine Chance. War hier irgendwas falsch? Eine launige Fernbedienung. Stell doch von oben einfach den Strom ab. Danke. Er erkannte seine Chance, der kleine Pepino. Es war ein Samstag. Und dieser jetzt wieder arbeitslose Lehrer, der doch so viel mehr Vaterschaft hatte als der ganze Erzieherclan in dieser Anstalt, der nahm ihn tatsächlich mit. Das ging gut aus. In dem Film ist er nachher noch als alter Mann zu sehen, der voll Dankbarkeit darauf zurückschaut, dass er einen Vater gefunden hatte. An einem Samstag. Weißt du, die Aussage, nur Gott kann dir echte Vaterschaft geben, ist ebenso falsch wie die Aussage, Gott kann dir nur durch Menschen echte Vaterschaft geben. Die eine liegt in der Angst vor Ablehnung und Verletzung durch Menschen begründet. Deswegen versuchen wir von Menschen nicht viel Vaterschaft zu erleben, gerade wenn wir Negatives erlebt haben in diesem Bereich. Und die andere in der Angst, von Gott enttäuscht zu werden. Deswegen suche ich von Gott nicht mehr Vaterschaft. Nur die Kombination von beidem ist richtig. Gott möchte uns Vaterschaft geben, direkt und indirekt durch Menschen. Das ist der große Traum, den er hat für unser Land, das wieder aufzurichten. Gott ist der Gott aller Vaterschaft, der Vater aller Vaterschaft. In Johannes 1 heißt es, so viel ihn aber aufnahm, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Jedem. Jedem einzelnen Menschen. Welch ein wunderbares Ding. Und in Galater steht, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Dieses vertrauensvolle hebräische Wort, was bedeutet Papa? Wow. Gott schickt seinen Geist, damit wir unseren Vater finden und ihn so ansprechen dürfen, wie das nur ein leibliches Kind mit seinem liebenden Vater tun würde. Nicht ohne Respekt. Nein, Gott ist zu ehren, auch in gewisser Weise auch zu fürchten, aber er ist zuallererst zu lieben als der Vater, der von ganzem Herzen nur eins für uns will, nämlich das Allerallerbeste. Jeder von Ihnen, der Kinder hat, weiß, wovon ich rede. Wir alle wollen für unsere Kinder das Allerallerbeste. Wahrscheinlich wären wir alle bereit, für unser Kind zu sterben, wenn es notwendig wäre. Vielleicht wärst du das nicht für deinen besten Freund, aber für dein Kind. Insofern ist Vaterschaft die höchste Form der Freundschaft, die wir zu geben imstande sind. Sie kostet auch den höchsten Preis. Ich möchte mir mit euch nochmal die Reaktion des Vaters anschauen auf seinen verlorenen Sohn. Weil das ist die Reaktion, die Jesus uns als Muster mitgibt und sagt, das ist die Reaktion, die Gott der Vater für jeden einzelnen Menschen hat, der umkehrt zu ihm. Der diese drei Schritte des verlorenen Sohnes ebenfalls geht. Die erste Reaktion, er sieht seinen Sohn von Weitem. Wie kann ich jemanden von Weitem sehen, wenn ich ja doch so ein beschäftigter Vater bin, der alles Mögliche zu tun hat? Dieser Vater hat von dem Tag, wo sein Sohn ihn verlässt, nicht aufgegeben zu schauen, den Horizont abzusuchen, kommt er wieder, auf die Straße zu schauen, von dem er das letzte Mal gesehen wurde. Er hat Ausschau gehalten mit barmherzigen Augen. Und er tut es ganz egal, wie wir weggegangen sind. Das Erbe eines Vaters in dieser Weise zu fordern, wie er das getan hat damals, war wie den Vater für tot zu erklären. Ich brauche mein Erbe jetzt, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, ich will was anderes. Ich weiß es besser, ich habe ein anderes Leben vor Augen, ich habe andere Ideen. Dann sehen wir, dass er innerlich bewegt war mit Erbarmen. Dieser Vater im Himmel kennt Gnade. Ja, anders noch, er hat sie erfunden. Er hat Gnade und Barmherzigkeit erfunden. Egal wie groß deine Sünde ist, ihre Sünde, ihre Schuld, der Vater streckt sich aus nach ihnen mit Barmherzigkeit, Gnade und Vergebung. Und wenn Gott vergibt, ist die Sache vergeben und vergessen. Weil er vergibt in einer Qualität, die wir beim besten Willen nicht schaffen. Wir können vergeben, ja, Entscheidungen treffen. Aber deswegen vergessen wir noch nicht. Die Frau, die vergewaltigt wurde und ihrem Peiniger vergibt, die kann vergeben, aber es ist nicht sofort vergessen. Es kann sein, dass es ihr Leben lang immer wieder kommt, dass sie sich erinnert an diese Dinge. Gott vergibt und vergisst all die Schmerzen, die wir ihm bereitet haben, weil er ist unser Vater. Er will Gemeinschaft mit uns. Wie haben wir gelebt die Jahre? Wie haben wir unser Leben zugebracht bis heute? Wie wichtig war Gott für uns? Ich rede nicht von Religion. Religion interessiert mich überhaupt nicht. Ich rede von einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus, zum Vater im Himmel, zum Heiligen Geist. Das interessiert mich. Was tut der Vater dann? Er rennt seinem Sohn entgegen. Er rennt ihm entgegen, sobald er ihn gesehen hat. Er erwartet keinen überflüssigen Schritt von seinem Sohn. Er geht den Weg selbst. Er rennt auf ihn zu. Er weiß, wie sich sein Sohn fühlt. Er fällt dem Sohn um den Hals. Er küsst ihn ab. Von dem Moment an, an dem wir uns entscheiden, zu Gott umzukehren, rennt der Vater auf uns zu, auf jeden Einzelnen, mit offenen Armen, voller Liebe, um uns Schutz und Sicherheit zu geben. Und dann tat er Erstaunliches. Er zieht dem Sohn das beste Gewand an. Schäbige Kleidung repräsentiert Sünde. Gottes Gerechtigkeit wird immer durch neue, hochwertige Kleidung ausgedrückt. Neue Kleidung symbolisiert eine vollständige Veränderung des inneren Menschen. Und dann der Ring. Ein solcher Ring, ein Siegelring ist ein Zeichen der Autorität, des Wiedereinsetzens in die Sohnschaft und in die Mitregentschaft dieses Familienunternehmens. Der Vater setzt den Sohn wieder neu in seine Stellung als Autoritätsperson und als Stellvertreter von ihm selbst ein. Gott stellt deine Autorität wieder her, die du durch die Sünde verloren hast. Oft ist dieser Zusammenhang nicht jedem bewusst. Sünde nimmt die Autorität weg. Wenn der Vater gegen seine Frau, gegen die Mutter sündigt, dann hat er oft keine Autorität mehr vor den Kindern. Auch wenn der Vater auf andere Weise völlig daneben geht, macht Dinge, die einfach schlecht sind. Die Kinder sehen viel mehr von uns, als wir denken. All unsere Worte können nicht verhindern, dass die Kinder das tun, was wir tun. Unser Vorbild redet lauter. Wir verlieren Autorität, wenn Menschen uns beobachten und sehen, dass wir nicht integer leben, dass wir selbst uns die Finger schmutzig machen mit verschiedenen Dingen. So, er stellt die Autorität wieder her, weil sein Sohn ist zurückgekehrt. Jesus gibt uns die Macht über jede Kraft des Feindes, die uns entgegensteht, sagt die Bibel. Über jede Kraft des Feindes. Jesus gibt uns die höchste Form von Autorität, die es in diesem Weltgeschehen jemals gegeben hat. Wenn Hitler jemals glaubte, er hatte Autorität über Deutschland, ist es nichts gewesen im Vergleich zu der Autorität, die Gott seinen Kindern verleiht in der geistlichen Welt. Das ist ein Geheimnis, was, wenn du es einmal entdeckt hast, dein Herz vor Freude jubilieren lässt. Weil das ist echte Autorität. Und nur so, in dieser Autorität, bist du selbst auch fähig, Vater zu sein. Wenn du Vaterschaft erlebst und suchst und dir nimmst von Gott selbst, auch von Menschen, dann fängst du an, um selbst Vater sein zu können. Für deine eigenen Kinder, aber auch für völlig fremde Menschen, die Gott dir über den Weg gibt. Und dann zieht der Vater dem Sohn die Sandalen an. Das bedeutet die Wiederherstellung der Berufung des Sohnes. Für uns bedeutet das, dass der Vater uns unseren Dienst zurückgibt. Den Dienst, das Evangelium zu verkündigen, auf die eine oder andere Art, die wir das tun können. Durch diesen Akt kannst du in enger Gemeinschaft mit dem Wort Gottes gehen und es auch anderen mitteilen. Und schließlich und endlich, der Vater schmeißt eine Riesenparty. Das gemästete Kalb, das ist ein Zeichen für Freude. Und da steht ja nur, sie fingen an, sich zu freuen. Die Geschichte lässt offen, wie weit das geht und wie viele Tage oder Wochen oder Monate der Freude sich dem anschlossen. Diese Feier war sicherlich nicht in einem Tag geschehen. Im Orient feiert man nicht einen Tag, wenn etwas Wichtiges geschehen ist, sondern Tage oder Wochen oder sogar Monate. Der Vater stellt die Freuden und das Feiern wieder her. Und dies ist ein wesentliches Fundament deines Lebens als Christ. Es soll geprägt sein von überschäumender Freude, zum Beispiel ausgedrückt durch Tanzen, wie wir das ja hier heute hatten. Wir dürfen uns freuen. Wir dürfen für Gott tanzen. Gott will Väter für sein Volk und das ist mein Anliegen. Im 1. Korintherbrief schreibt Paulus, denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. So ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer. Paulus war ein Vater. Er sagte, ihr habt nicht viele Väter, ihr habt viele Lehrmeister. Auch in Monsieur Mathieu's Schule gab es viele Lehrmeister, aber nur einen Vater. Der kam kurz und ging dann auch wieder, aber er nahm jemanden mit. Da war ein Vater, der alles veränderte. Und Paulus sagte, macht's mir doch nach, ich bin doch euer Vater geworden, ich habe euch gezeugt, ich habe euch trainiert, ich habe euch ausgebildet, ich habe euch wieder gesandt. Bitte, macht's mir doch nach, werdet doch Väter, wie ich einer bin. Das war seine Aussage hier. Gebt euch nicht damit zufrieden, Zuchtmeister, Lehrmeister zu sein, die gute Predigten halten können, gute Lehre halten können, ab und zu mal jemand tätschen, sondern jemand, der sich so sehr an Menschen interessiert, dass er sie weiterbringen will, dass er sie selbst zu Vätern und Müttern für andere macht, weil er sieht, das ist die große Not. Ich glaube, dass wir die Not multipliziert haben im Vergleich zu dem, was Israel damals hatte. Vaterlosigkeit gibt es schon, solange es Geschichte gibt. Aber in der Dimension, wie wir sie in Deutschland erleben, glaube ich, ist sie sehr, sehr selten geschehen. Eine Vatergeneration wurde ausgerottet, die nächste auch. Fühlt. Ja, Wackelkontakt. Der Vater ist immer ein Erzeuger guter, lebendiger Frucht. dann weißt du ganz schnell, ob du überhaupt Vater bist, schon Vater warst. Wenn du lebendige Frucht gezeugt hast, die fähig ist, sich wieder zu vermehren, dann bist du Vater. Oder dann kannst du es sein. Lebendige Frucht, nicht Frucht, die kurzzeitig lebt, sondern lebendige Frucht. Paulus ermutigt seine geistlichen Kinder, es ihm nachzumachen. Gott hat mir eine so große Last aufs Herz gelegt, eine Last, die übernatürlich in mich gekommen ist, für Vaterschaft, für diese Nation. Eine Wiederherstellung dessen, was Gott eigentlich geplant hat. Deutschland ist ein fast fantastisches Volk. Es sind großartige Menschen, die hier leben. Aber sie haben sich eine andere Religion geholt. Die Religion, jeder ist sich selbst der Nächste. Ich sorge für mich, maximal noch für meine Familie. Ich nehme, was ich kriegen kann. Ich lebe bis zum Exzess. Das sind Werte einer verzweifelten Generation. Und wenn wir da nicht einen Break machen, dann wird dieses Volk anders enden, als wir uns das wünschen. Das ist auch kein Geheimnis mehr. Wir wissen alle um Rente, um Sozialversicherung, all diese Dinge, die ja auch nur geschehen können, weil eben jeder sich der Nächste ist. Es geht nicht mehr um den Buchstaben des Gesetzes, sondern um den Geist des Gesetzes. Auch unsere Demokratie, auch unseres Grundgesetzes. Wo wird der wirklich noch lebendig gehalten? Wir Christen, ihr Lieben, wir sind die einzigen Menschen, die diesen Zustand unseres Landes ändern können. Und ich rede nicht von Tausenden, die das tun müssen. Wenn wir 50 hätten, können die das ganze Land revolutionieren und verändern. Wir fragen uns immer, ja, ist das realistisch? Wer kann da schon was tun? Ich glaube, ein Einzelner kann unendlich viel mehr bewegen, als er denkt. Und sind es viele Einzelne, dann können sie noch mehr dafür tun. Gott soll die Herzen anzünden, damit wir in die Richtung gehen. Weil wir Christen, wir haben als Einzige mitten in der Vaterlosigkeit unserer Nation einen Vater. Dieser möchte uns selbst zu Vätern und Müttern dieser Nation machen. Ganz egal, wie jung du heute bist, wie alt sie heute sind, wie lange sie schon Christ sind, ob sie überhaupt schon ihr Leben jemals Christus gegeben haben. Alles fängt an mit dem ersten Schritt darauf zu. Vaterschaft ist die höchste Form von Freundschaft, die es auf der Erde gibt. Vaterschaft hat einen hohen Preis. Es heißt, die Bereitschaft, dein Leben zu geben für deine Kinder. Nicht nur für deine Leiblinge, sondern auch für die, die Gott anvertraut, die Gott uns schenkt. Ich fasse zusammen. Jeder ist auf der Suche nach dem einen himmlischen Vater. Nach einer tiefen Liebesbeziehung zu diesem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der gewollt hat, dass du, dass sie leben. Viele Lügen über Gott und Vaterschaft erfüllen unsere Nation. Wir sind geprägt von klein auf mit diesen Lügen des Humanismus und anderer Dinge, dass wir Zentrum und Mittelpunkt des Universums sind. Das ist eine Lüge. Das möchte ich ganz klar und offensiv hier sagen, es ist eine Lüge. Gott ist immer noch Zentrum und Inhalt des Universums. Er hat uns geschaffen, wir sind seine Kinder, aber er ist Gott. Er liebt uns, aber er regiert. Und wenn wir das vergessen, dann werden wir kraftlos und machtlos und hilflos. Wir sollten unsere Suche aufgeben und auf den Vater im Himmel zugehen. Wir können unser ganzes Leben lang suchen. Ich habe auch einige Jahre gesucht. Ich habe im Okkultismus gesucht. Ich habe in der Esoterik gesucht. Eine gute Freundin unserer Familie war eine ganz berühmte Wahrsagerin. Auch wir wussten, ja, wir haben herausgefunden, es gibt viele Dinge jenseits dessen, was wir sehen können. Und ich wollte alles wissen. Aber letztendlich habe ich nur eins gesucht, nämlich Gott, den Vater. In all diesen dämonischen Spielereien, weil so real wie Gott ist, so real ist auch die andere Seite. Auch der Satan ist real, auch Dämonen sind real, genauso wie Engel und Gott. Aber Satan und die Dämonen haben keine Herrschaft, es sei denn, wir geben sie ihnen. Die Herrschaft über alles letztendlich hat Gott. Er ist Herr und wenn wir uns ihm anvertrauen, werden wir das auch sehr schnell merken. Einzig und allein für die, die mit Gott nichts zu tun haben, hat der Teufel Einfluss und Möglichkeiten. Gleichzeitig sollten die Erwartungen in uns wachsen, dass Gott jedes einzelne seiner Kinder zu einem guten geistlichen Vater und einer geistlichen Mutter machen möchte. Ich möchte jetzt, dass wir zusammen aufstehen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.